Das ist ein Thema, was mir und vielleicht auch der Trans-Community insgesamt am Herzen liegt. Und trotzdem ist es ein Thema, über das in den letzten Jahren eher nicht so viel gesprochen wurde von Seiten der Trans-Community. Denn es ist ein Thema, was extrem aufgeladen ist, medial. Also regelmäßig gibt es Debatten über die Frage, ob und unter welchen Bedingungen es Menschen erlaubt sein soll, geschlechtsangleichende Maßnahmen durchführen zu lassen. Und dadurch ist es in die Kritik geraten, weil wenn jemand detransitioniert, stellt er sozusagen dieses ganze System einer Transition in Frage. Also insofern sagen auch viele, es sei in der queeren Community ein Tabuthema und deshalb möchte ich da heute mal drüber sprechen. Aber fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was heißt eigentlich Detransition? Detransition bezeichnet den Prozess, eine Transition, also den Übergang, den geschlechtlichen Übergang aufzuhalten oder in eine andere Richtung weiterzuentwickeln. Manche Leute treffen diese Entscheidung für eine Detransition während ihrer Transition, also mittendrin, sagen sie, halt, stopp. Andere erst viele Jahre nach ihrem Abschluss. Häufige äußere Gründe für eine Detransition sind zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, medizinische Probleme oder auch ein innerer Grund wie ein verändertes Verständnis der eigenen Geschlechtsidentität. Wie eine Transition auch, kann eine Detransition soziale, medizinische und rechtliche Aspekte umfassen. Welche dann davon umgesetzt werden, das ist total individuell und sehr unterschiedlich. Und wichtig ist noch, eine Detransition bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich die Person von nun an ganz binär als Mann oder Frau identifiziert. Sie kann sich trotzdem weiterhin als trans bezeichnen. Und viele binäre Transpersonen identifizieren sich nach einer Transition auch als nicht-binäre Person. Es ist also kompliziert. Eine Detransition wird oft als Rückkehr in das ursprüngliche Geschlecht, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, verstanden. Und dass es damit irgendwie wieder die Geschlechterordnung herstellt. Das ist sehr vereinfachend und auch nicht ganz korrekt. Denn Geschlecht ist, wie wir, glaube ich, in den letzten Jahren alle gelernt haben, wahnsinnig komplex und entzieht sich gerne dieser Ordnung, die die Ämter und die viele Menschen sehr gerne hätten. Geschlecht ist viel fluider und unordentlicher, um es so zu sagen, und auch queerer, als man meint. Also eine Person, die zum Beispiel mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren wurde, eine Transition zur Verweiblichung gemacht hat und später wieder detransitioniert, kann sich danach wieder als Mann bezeichnen oder als non-binär oder als genderqueer. Also wenn diese Person scheinbar von A, Mann, zu B, Frau und wieder zurück A, Mann in Anführungszeichen geht, ist es ja nicht mehr derselbe Mann. Das sind Erfahrungen und eine Entwicklung dazu gekommen, ist es eigentlich ein Schritt, der fast eher zu einem C führt als wieder zurück. Das ist mir sehr wichtig, das zu betonen, dass eine Detransition nicht einfach heißt, so, jetzt lebe ich wieder als Mann, so. Und das ist alles wie vorher. Das ist es nicht. Es ist also viel komplexer. Man kann zum Beispiel auch, wenn man bereits Hormone genommen hat als Transperson und das abbricht, ist das ein Teil der Transition. Andere würden es aber vielleicht schon als Detransition nennen. Also es ist wirklich so, dass zum Beispiel auch viele non-binäre Personen erst nach einer binären Transition als Mann oder Frau sozusagen das hinterfragen und sagen, eigentlich stimmt es für mich so gar nicht, sondern eigentlich bin ich non-binär und machen damit wie ein zweites Coming-out, eine zweite Transition. Es ist keine Detransition oder ein Downgrading irgendwie, sondern es ist wirklich eine Weiterentwicklung. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das so vielleicht ein bisschen anders framet, diesen Begriff Detransition. Ja, warum machen Menschen das? Warum detransitionieren sie? Was sind denn so die hauptsächlichen Gründe? Also eine Transition wird abgebrochen, wenn man sich nicht mehr länger als Transperson identifiziert. Das wäre so die innere Motivation. Also ich bin eigentlich nicht trans oder ich bin nicht so trans, wie ich mir das vorgestellt habe oder so. Und im zweiten Fall führen externe Gründe zum Abbruch, obwohl sich Personen vielleicht unter anderen Umständen nicht zu diesem Schritt des Abbruchs der Transition entscheiden würden. Also Gründe sind nämlich etwa eine mangelnde Akzeptanz von Seiten der Familie oder des sonstigen Umfelds, viele Diskriminierungserfahrungen, ein Mangel an medizinischer Versorgung, vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch Themen wie sexuelle Gewalt. Hinzu kommen auch medizinische, rein medizinische Gründe wie Komplikationen oder Schmerzen nach Operationen oder die Nebenwirkungen der Hormone oder überhaupt eine Unzufriedenheit mit dem Ergebnis, das halt nicht den Vorstellungen und Wünschen der Person entspricht. Allerdings muss man auch festhalten, dass wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Personen, die eine Transition begonnen und dann abgebrochen haben, tatsächlich die Transition an sich bereuen, sondern dass eben weitere Gründe vorliegen, die vor allem von außen die Erwartungen der Gesellschaft an die Personen betrifft. Es gibt einige, aber leider nicht sehr viele Studien zum Thema Detransition. Sehr oft sind die Zahlen der untersuchten Personen sehr, sehr klein, was eben auch daran liegt, dass die Zahlen von Transpersonen sowieso schon klein sind und Personen aus dieser Gruppe, die detransitionieren, noch viel kleiner, logisch. Meist sagt man aber, oder ist das Ergebnis dieser Untersuchungen und Studien, dass 0,5-2% der Personen, die eine Transition begonnen haben, diese abbrechen. Eine Untersuchung von 2015 gibt zum Beispiel an, dass in Deutschland eine Rückumwandlung des amtlichen Geschlechts, also das, was man im Pass hat, bei nur 1% lag. Aber natürlich ist zu vermuten, dass vielleicht noch mehr Personen eine Transition abgebrochen haben, bevor sie die amtlichen Papiere geändert haben. Sie verschwinden dann einfach aus den Beratungsstellen oder aus den ärztlichen Praxen und sind damit sehr schwer zu fassen und noch schwerer natürlich zu ihren eigentlichen Beweggründen zu fragen. Also es bleibt ein gewisses Dunkelfeld, was wir halt nur sehr schwer fassen können. Aber Fakt ist, es gibt Menschen, die eine Transition unterbrechen oder ganz abbrechen. Und das ist auch völlig in Ordnung und eine sehr, sehr persönliche Entscheidung. Lange wurden diese Personen aber als Regretter, also Personen, die ihre Entscheidung bedauern oder bereuen, bezeichnet. Es wurde also sozusagen als persönliches Versagen oder Versagen des Systems betitelt, von einem selbst wie von anderen auch mit Scham versehen, eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, den falschen Weg gegangen zu sein. Das heißt, dieser Begriff stellt einen Rahmen da, ein Framing, wie man neudeutsch sagt, wie dieser Schritt zu deuten ist. Der Begriff Retransition hat, also als Alternative zu Detransition, hat ebenfalls so ein Geschmäckle, weil er vorgibt, dass sich jemand um 180 Grad dreht und komplett zurückgeht. Und das würde ich so halt eigentlich nie sehen. Eben, weil viele Personen es nicht als Rückschritt, sondern als Weiterentwicklung beschreiben, eine Neuausrichtung ihres Lebens. Daher erscheint mir der beste Begriff momentan, um das zu umschreiben, Detransition, so wie ich es bisher verwendet habe. Und wie kann man Menschen, die eine Detransition machen, unterstützen? Eine Detransition erfordert ein erneutes Coming-out, was teils noch schwieriger sein kann als das erste Coming-out als Transperson. Hier wäre also eine soziale Unterstützung sehr hilfreich. Leider ist es aber so, dass zu diesem Thema in der Fachwelt bislang eher wenig Erfahrungen vorliegen, sei es von therapeutischer Seite, also Psychologen, Psychiater etc., wie von den MedizinerInnen. Also zur medizinischen Seite einer Detransition gehört zum Beispiel eine erneute Hormonumstellung oder das teilweise Rückgängigmachen von Operationen. Schon das zeigt, wie schwierig und wie komplex diese Situation ist. Viele Menschen fürchten daher auch, dass sie im Falle eines Outings als detransitionierende Person überhaupt keine Unterstützung mehr erhalten, auch nicht medizinisch. Aber es ist so, dass mehr und mehr Personen jetzt diese Erfahrungen und ihre Detransition öffentlich machen, was eine ganz wichtige Quelle für das Verständnis sein kann, wenn jemand beschreibt, aus welchen Gründen er oder sie oder als non-binäre Person eine Transition rückgängig gemacht hat oder eben detransitioniert. Und da sieht man eben eine Vielzahl von Gründen und Erfahrungen, die dazu führen. Tja, und wie geht die Trans-Community mit dem Thema Detransition um? Auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, dass viele Organisationen und auch die Community das Thema lange nicht wirklich wahrgenommen haben, weil man ja so dafür gekämpft hat, dass Transitionen leichter werden und viele vielleicht auch gar nie davon gehört haben, niemanden kennengelernt haben, weil diejenigen, die es betraf, nicht darüber gesprochen haben oder einfach aus dieser Community verschwunden sind. Und es kommt hinzu, dass MedizinerInnen wie Transpersonen es als schwierig und eigentlich schädlich für die Sache erachteten, das Thema in den Fokus zu stellen. Zum einen natürlich, weil die Zahlen sowieso sehr gering waren und man sich lange Jahre auch auf andere Themen fokussierte. Der wichtigste Grund, der ist aber, dass Detransitionsgeschichten von transfeindlichen Akteuren als Argument genutzt werden, um überhaupt die Existenz von Transition von Transmenschen grundsätzlich in Frage zu stellen. Und das wurde von transfeindlichen Kreisen so umgedeutet, dass Transmenschen ihre Transition ja früher oder später offenbar sowieso bereuen. Und da würde es tatsächlich bedeuten, Öl ins Feuer zu gießen, wenn das Thema aktiv von Transorganisationen oder Menschen in der Community angesprochen wird. Und auf der anderen Seite ist es eben ein Lieblingsthema, wirklich ein Lieblingsthema konservativer Kräfte, das derzeit wieder überpräsent in den Medien ist. Und jetzt kommen wir zu Nadja Brönnimann. Das ist nämlich das mit den Medien. Vor ungefähr einem Monat hat Nadja Brönnimann in verschiedenen Medien sich geoutet, dass sie ihre Geschlechtsangleichung als Fehler betrachtet. Sie hat öffentlich eingestanden, dass diese nicht das Glück gebracht hat, das sie sich gewünscht hatte, und ihre Weiblichkeit würde sich zunehmend falsch anfühlen. Die in Anführungszeichen ständige Überlegung, ob sie auch genügend Weiblichkeit ausstrahle, hätte sie mehr und mehr als Stress empfunden. Zuerst möchte ich wirklich sagen, dass ich das einen sehr mutigen Schritt von ihr finde und dass ich wirklich große Hochachtung vor ihr habe, dass sie das so ausspricht. Aber in den ersten Artikeln, besonders der allererste in den Tamedia-Medien, geht noch weiter und da sind doch einige Punkte in dem Interview, über die ich mich auch ein bisschen ärgere und wo ich wirklich Kritik anbringen möchte. Ich finde es aber wichtig, zunächst, dass sie auch darauf hinweist, dass Operationen zur Geschlechtsangleichung nach wie vor Komplikationen haben können und eben nicht der Schlüssel zum Glück sind. Bei ihr im Interview hört sich das so an, als hätte das noch nie jemand so formuliert, aber es ist natürlich eine Tatsache, dass Transpersonen immer in den Beratungsstellen zum Abwarten, zum sich besser klar werden und vor den potenziellen Nebenwirkungen dazu informiert und gewarnt werden und natürlich auch medizinische Fachpersonen nicht einfach ganz schnell Hormone verschreiben und am übernächsten Tag operieren. So ein bisschen hört sich das an in dem Artikel. Sicher sehr verkürzt halt auch von der Redaktion, das muss man sagen. Ich denke halt, dass vieles, was Nadja sagt, durchaus richtig, bedenkenswert ist. Es ist ihre Meinung, die ich nicht in allem teile, aber die man hören muss und die vielleicht auch die Meinung anderer Leute widerspiegelt. Wie das aber halt im Rahmen des Interviews verkürzt und in eine bestimmte Richtung gedrängt wurde, das ist eben typisch für diese Kreise, die subtil auf diese Weise Stimmung gegen Transorganisationen und gegen die queere Community machen. Für mich wurde es ziemlich deutlich, dass Nadja sich von der Journalistin, die das Interview führte, instrumentalisieren ließ. Dazu muss man wissen, dass diese Journalistin, die das erste Interview geführt hat, halt zu den Personen gehört, die seit geraumer Zeit sehr viel Raum in den Medien erhält, um latent transfeindliche, also latent ist untertrieben, um transfeindliche Narrative zu verbreiten. Wenn Nadja also über ihre Detransition spricht, spielt sie bewusst oder unbewusst diesen Leuten in die Hände, denn diese Aussagen werden sofort pauschalisiert und der ganzen Trans-Community übergestülpt. Denn solche Detransitionspositionen werden halt von rechtsradikalen, evangelikalen oder sogenannten radikal-feministischen Gruppen instrumentalisiert, um wieder Stimmungsmacher gegen Transpersonen zu betreiben und Transsein überhaupt in Frage zu stellen. Wenn man Transitionen verbieten will, weil es Menschen gibt, die detransitionieren, ist das ja fast so, als wolle man Hochzeiten verbieten, weil sich einige Paare irgendwann scheiden lassen. Ist nicht ganz dasselbe, gebe ich zu, aber so mal sehr vereinfacht und verkürzt gesagt, ist es das, worauf manche Aussagen dieser Medien hinauslaufen. Es ist zum Beispiel auch falsch, in dem Artikel zu behaupten, dass das Thema Detransition weder von medizinischen Fachpersonen noch in den Transorganisationen aufgenommen wird. Also längst gibt es Menschen, die entsprechend begleitet und unterstützt werden auf ihrer Weiterentwicklung. Aber sie hat recht, dass das Wissen noch gering ist und die Scheu, Detransition als einen möglichen Teil einer Transition zu begreifen, vorhanden ist. Aber Einzelfälle dürfen nicht pauschalisiert werden und damit sozusagen die ganze Transbehandlung als solche kritisiert werden. Denn selbst wenn eine Transition ein Fehler war, haben Menschen das Recht, einen Fehler machen zu dürfen. Also ich finde, man merkt vielleicht ein bisschen, dass Nadja aufgrund ihrer eigenen Erfahrung hier ein wichtiges Thema angestoßen hat. Nur ist der Rahmen, in dem das passiert ist, für mich ein bisschen falsch und ein bisschen einseitig. Das mögen andere anders sehen und ich habe auch wirklich volles Verständnis, dass Nadja ihre Geschichte publik macht, mit ihrer Reichweite, die sie auch hat. Dennoch wichtig nochmal zu sagen, es muss gesagt werden, dass dies ihre persönliche Sicht, ihre persönliche Geschichte ist, die nicht verallgemeinert werden kann.
Henry, vielen Dank für deine sachliche Einordnung vom Thema Detransition, ein Thema, das bewegt.
Gerne.
Ich habe mich mit dem Henry Hohmann unterhalten. Der Henry ist Transaktivist und Mitgründer vom Transgender Network Switzerland. Das Gespräch haben wir vor ein paar Tagen aufgezeichnet. Und an dieser Stelle noch ein Veranstaltungshinweis, falls dich das Thema Transidentität und Non-Binarität interessiert. Am 22. Oktober findet in Bern eine Oberveranstaltung statt mit Vortrag, Inputs, Podiumgespräch und einer Living Library, organisiert von der Fachstelle für Gleichstellung in Geschlechterfragen und der Fachgruppe Transregion Bern. Unter anderem gibt es ein Referat von der Dagmar Pauli, Chefärztin bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie Zürich und Autorin von Fachbüchern. Moderiert wird die Veranstaltung von der Christina Gabre und der Anlass richtet sich an Fachpersonen, aber auch an alle am Thema interessierte Personen. Mehr Informationen auf der Webseite von der Stadt Bern oder in wenigen Tagen auch auf der Sendungsseite von der heutigen Sendung von Queerbeat auf queerupradio.ch. Luko mit Truth or Dare, Wahrheit oder Pflicht. Du hörst Queer Up Radio mit Queer Beat. Und wir kommen zu einem Kulturtipp.
Queer Event.
Das Theaterkollektiv Theater Central in Bern produziert seit 2009 jährlich ein neues Stück. Nach Engel in Amerika im Jahr 2015 griff das Ensemble das Jahr nochmal die vor allem für homosexuelle Männer prägende AIDS-Epidemie in den 80er Jahren auf. Ab dem 6. Oktober spielt Theater Central nämlich das Stück «The Normal Heart» unter der künstlerischen Leitung von Alec Brönimann. Und ich darf im Studio jetzt zwei Mitglieder vom Ensemble vom Theater Central begrüßen. Hallo Stefan und Moritz.
Hallo Alex, hey. Hallo zusammen.
Sind ihr ready für am 6. Oktober? Oder haben wir gesagt, es gibt doch noch ein oder andere Typen?
Es gibt noch viel zu tun. Es braucht noch ein paar intensive Proben, aber dann sind wir ready, doch.
Ja, wie erwähnt, spielt der Norman Hutt während der AIDS-Krise, Anfangs der 80er Jahre. Können doch noch ein bisschen mehr zum Inhalt von dem Stück erzählen?
Ja, also eben das Stück spielt vor allem einfach in New York in dieser Zeit, also von 82 bis 84.
81
bis 84. Ja. Mhm. Genau. Und es ist dann einfach halt vor allem einfach in schwulen Szene in dieser Zeit, wo dann halt wo immer mehr die AIDS-Epidemie aufkommt und dann, wie sie halt mit dem umgehen und wie sich das dann probieren, das Ganze die Leute sensibilisieren. Und genau.
Das Stück erzählt die Geschichte von Ned Weeks. Er ist ein Aktivist in New York und versucht, indem er eine Organisation gründet, einerseits die schwule Community darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas läuft, etwas Gefährliches rum ist, und versucht, Geld zu sammeln, Informationen zu sammeln und zu verbreiten und vor allem auch bei der Politik zu stüpfen, damit die etwas unternehmen. Und das Stück zeigt eigentlich eben von 81 bis 84, wie es ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ergangen ist.
Ihr beide spielt in dem Stück aktiv mit. Ja, könnt ihr kurz eure Rolle erzählen?
Ich gebe dir den Vortritt, du hast mir jetzt
erzählt. Ich darf den Ned Weeks spielen. Der Ned Weeks ist eigentlich der Larry Kramer. Der Larry Kramer ist der Autor von dem Stück «The Normal Heart». Und es ist autobiografisch. Eigentlich all die Figuren, die in diesem Stück drin vorkommen, hat es gegeben. Und der Ned Weeks ist ein unglaublich leidenschaftlicher Mensch, wo glaub der Kampf gegen AIDS zu der Zeit zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat und ist ein fadengerader Mensch, der gerings voran sich da drin stürzt und vor allem versucht aufzurütteln auf alle Seiten und sehr intensive, sehr spannende und schöne Rolle für mich.
Genau, und ich spiele zwei kleinere Rollen. Also einerseits der Craig Donner, einfach ein junger Homosexueller, der eigentlich genau die Zeit, die noch von den 70er Jahren herkommt, verkörpert, also wirklich frei und offen leben und lieben. Und dann die zweite Rolle ist der Grady, kein Nachname, nur Vorname, der dann teilnimmt eigentlich eine Telefonstelle, wo die Leute anrufen können und ja, wo eigentlich geholfen wird in Sachen, eben, was sollen sie machen, wenn sie jetzt AIDS haben oder mit AIDS in Kontakt kommen, und er wird dann dort geholfen. Und genau dort komme ich dann noch zum zweiten Mal zum Einsatz.
Mhm. Jetzt weiss ich nicht, ob ihr mit dabei gewesen seid beim Entscheiden, bei der Wahl von dem Stück, aber falls ja, warum ist die Wahl auf das Stück gefallen?
Wir waren nicht aktiv dabei. Der Alec Brönnimann, der künstlerische Leiter von Theaterzentral, macht meistens Vorschläge im Team und das Team entscheidet dann gemeinsam. Und Alexis Aliger ist es eigentlich gäng, Stücke zu wählen, die eine Geschichte erzählen, die nach an den Lebenswelten von der Zuschauerinnen und Zuschauer dran ist und wo immer einen Tiefgang hat. Und was immer halt auch ein spezielles Anliegen ist, ist, dass es auch immer wieder queere Themen sind. Du hast es erwähnt, in Amerika war es ein Stück gewesen, oder The Normal Heart ist jetzt gerade der erste Teil von einer Trilogie, die folgt, mit Normal Heart im Herbst, das Jahr Mütter und Söhne im März nächstes Jahr und Romeo und Julia Variation im Herbst, in einem Jahr, wo alle zusammen so ein bisschen oder zum gleichen Thema sein. Und er wählt die Stücke auch nach persönlichen Vorlieben aus, wenn das zum Beispiel gesehen hat in London oder in New York oder irgendwo und findet, jetzt muss ich das Stück in die Schweiz oder auf Bern bringen.
Gibt es etwas, wo ihr wollt, eine Message, die ihr wollt überbringen als Publikum in diesem Stück?
Ja, also ich habe das Gefühl, es geht sicher darum, eben gerade die Zeit von 81 bis 84 und auch halt die ganze Weiterentwicklung von dieser Epidemie, dieser AIDS-Krise, einfach wie im Gedächtnis auch von den Leuten zu behalten. Weil es eben nicht nur einfach die LGBTQ-Community betroffen hat, sondern schlussendlich einfach alle. Und es ist halt ein extrem einschneidendes Ereignis gewesen auch. Und dass man das wie, genau, dass man das einfach nochmal vorzeigt und halt auch die einzelnen Schicksale, die dann im Stück auch passieren, dass man da einfach noch ein kleines sieht, genau.
Ich habe mir im Vorgespräch gesagt, also für die Menschen, die das Stück schauen können, das ist natürlich überhaupt keine lustige Thematik und es wird emotional.
Mhm. Sehr, ja.
Ja, dann lasst uns doch mal kurz über das Theater Central etwas erfahren. Es besteht aus einem Kernteam, aus einem kleinen Kernteam sozusagen, und dann natürlich aus einem Team, das die Produktionen macht. Wie gross sind ihr? Wie sind ihr organisiert?
Das Kernteam besteht aus vier Leuten, die alle Jahre so eine Produktion stemmen. Das sind alles Amateurinnen und Amateure, die jetzt hätte ich bald gesagt, nebenbei, wo Theater nebenbei machen und arbeiten, hauptsächlich. Und die Spezialität von Theater Central ist halt, dass wie, es ist nicht ein Theaterverein, wo immer so die Vereinsmitglieder mitspielen oder auf hinter der Bühne wirken, sondern es wird wie bei jeder Produktion ein neues Team zusammengestellt. Klar sind auch immer wieder gleiche Schauspielerinnen oder Schauspieler dabei, aber die Idee ist eigentlich schon, dass auch immer neue Leute können, dürfen mitmachen und dass man so ein Netzwerk aufbaut, auch von Theaterschaffenden in der Amateurszene. Und auch jedes Mal in Hochdeutsch gespielt wird, das ist, glaube ich, etwas, was Theater Central recht einzigartig macht in dieser Szene. Dass wir nicht Mundart spielen.
Du selber, Stefan, bist glaub, am Anfang schon dabei gewesen. Du kannst dem
ja,
noch, weißt, noch, magst du dich erinnern?
Ja,
zumindest wissen, dass du da bist.
Der Alec Brönnimann, Carol Widmer, der im Team ist, und ich, wir haben zusammen bei Fata Morgana sogenannte Mystery Weekends gespielt und wir waren mal im Eggyville gewesen, im Emmental, dort an einem Stück, und haben am Abend zuerst eine gemeinsame Szene gehabt, in einer Bar, und wo die Spielaktivitäten sind fertig waren, sind wir in dieser Bar geblieben und haben ganz, ganz, ganz viel Gin Tonic getrunken und irgendein ist gefunden, wir könnten eine Theatergruppe gründen. Und das ist dann kurz darauf aber auch passiert. Ich war dann bei der Gründung nicht dabei gewesen, bin erst später dazu gestossen. Aber eigentlich fast seit Anbeginn in jedem Stück habe ich dann nicht dürfen wirken.
Moritz, wie aufwendig ist das Ganze? Also wie viel Aufwand braucht es, Vorbereitung, die Probe?
Es kommt immer ganz auf die Rolle drauf an, also, sage ich jetzt mal. Also, der Stefan hat auch etwa viermal so viele Proben gehabt wie ich jetzt. Aber grundsätzlich, was fangen wir an? Vielleicht ein halbes Jahr vor der Aufführung eigentlich die erste Probe an. Und dann halt mit steigender Frequenz, dann kommt dann mal das Probewochenende. Und am Schluss ist dann immer schon der Endspurt mit Endproben. Da ist immer volles Programm für alle.
Das steht noch an.
Genau, das steht noch an. Das ist am nächsten Wochenende geht's dann richtig los mit eben Endproben, Einzug ins Theater. Und darum, also für mich ist jetzt wieder Aufwand eher klein gewesen, aber es hat dann auch Sachen im Stück, die dann sonst noch zusätzlichen Aufwand gegeben haben, jetzt auch für mich. Aber genau, es kommt immer sehr darauf an, wie das man jetzt so im Stück den Teil hat.
Ich sage nur, dass du singst.
Genau, es gibt auch noch Musik im Stück.
Wow.
Und ja, da
ein Grund mit.
Ja, unbedingt.
Und hören natürlich.
Ja, doch.
Stefan, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, dann ist das schon die 11. Produktion für dich als Schauspieler.
Mhm.
Oh, also bei dem Theater Central. Was fasziniert dich daran heute noch?
Am Theaterspielen, das meine eigenen Grenzen ausloten, auch als Mensch. Ich lerne mich bei sehr vielen Produktionen manchmal auch selber wieder neu kennen, was so alles für verschiedene Emotionen in mir stecken und die vorholen und ausleben. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Oder jetzt auch können, so eine